Wir sind gerade eingestiegen mit diesem Lied im Prinzip. Dir gehört mein Lob. Ein sehr herausforderndes Lied, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt mal. Angelehnt an die Geschichte von Hiob. Und wenn man sie so liest, ich bin da gerade dabei, das Buch Hiob nochmal zu lesen. Es ist wirklich eine knackige und herausfordernde Geschichte. Und einige Aussagen aus diesem Lied sind angelehnt an Hiob. Zum Beispiel diese Passage: Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Das ist wirklich eine knackige Aussage, wenn man da länger drüber nachdenkt. Und das singt sich so leicht, aber das lebt sich so schwer manchmal, oder? Was ist, wenn das Leben nicht so rosig läuft? Was ist, wenn auf einmal Herausforderungen kommen und Herausforderungen da sind, die uns auf die Probe stellen? Was ist, wenn aus diesem Leben, aus der Quelle auf einmal wird, ich verdurste oder ich trockne aus? Ja, was ist, wenn sich dieses Gefühl einstellt? Wir stecken ja gerade mitten in dieser Predigtreihe Leben aus der Quelle und sind vor 2 Wochen da reingestartet mit der Jahreslosung. Und ihr habt das auf euren Plätzen auch gefunden, diese Jahreslosung nochmal, die Reihe so ein bisschen begleiten soll. Aus Offenbarung 21, Vers 6, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und darum ging es vor 2 Wochen und heute wollen wir weitermachen und nachdenken über dieses Leben aus der Quelle. Leben aus der Quelle, auch wenn Herausforderungen kommen und sich die Frage stellt, bleibt Gott auch in diesen Zeiten mein Gott oder nicht? Das ist unser Thema heute Morgen. Leben aus der Quelle und angelehnt an dieses Lied, du bist und bleibst mein Gott. Und wir schauen uns dazu einen Text an aus 2. Mose, Kapitel 17, Verse 1 bis 7, wo es darum geht oder was damit zu tun hat. 2. Mose, Kapitel 17, 1 bis 7. Ich lese es von hier vorne und ihr könnt es gerne an der Wand mitlesen oder in euren eigenen Bibeln. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels, und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Bevor wir in diesen Text so richtig einsteigen, will ich euch kurz mit hineinnehmen in den größeren Zusammenhang von dem, was da, wo diese Begebenheit eigentlich spielt. Ja? Und ich habe das mal genannt wie in so einer Serie oder in so einem Film, was bisher geschah. Okay, also ganz am Anfang vom 2. Buch Mose ist das Volk Israel in Ägypten, in der Sklaverei. Davon lesen wir und Gott beruft in den ersten Kapiteln, Kapitel 3, Mose, dass er dieses Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen soll. Und es gibt verschiedene Komplikationen, dass das schwierig ist und der Pharao stellt sich quer. Also Mose soll immer wieder vor den Pharao treten, den König von Ägypten damals, und soll sagen, lass dieses Volk ziehen, aber der Pharao stellt sich quer. Und dann kommt eine Geschichte, die wir sehr gut kennen, und ich liste euch das kurz auf, ohne im Einzelnen groß darauf einzugehen. Dann kommen ab Kapitel 7 diese 10 schlimmen Plagen über Ägypten, in denen Gott die Versorgung, die Gesundheit und sogar das Leben der Ägypter selbst angreift. Und nach dieser 10. Plage erlebt Israel, wie sie tatsächlich ziehen dürfen, und es ist dieses bekannte Ereignis des Auszugs aus Ägypten. Gott führte sie mit dem Reichtum von Ägypten aus Ägypten heraus. Und sie erleben, wie Gott sie führt. Und das in einer ganz eindrücklichen Art und Weise, nämlich durch eine Wolken- und Feuersäule. Bei Tag durch die Wolkensäule, bei Nacht durch die Feuersäule. Gott geht vor ihnen her. Und Gott führt sie und sie kommen an dieses Schilfmeer. Und wir lesen in Kapitel 14 von dieser Rettung Gottes durch die Meeresteilung. Sie stehen vor diesem Meer und das Volk Israel weiß nicht weiter und Gott kommt und teilt das Meer und sie gehen trockenen Fußes durch dieses Meer, während die Ägypter hinter ihnen sterben. Israel erkennt diese Rettung und ist natürlich heilfroh und lobt und preist Gott dafür. Davon lesen wir in Kapitel 15. Und da ist dieser Lobpreis und Gott führt sie danach weiter und sie kommen an die Stelle von Mara, an den Ort von Mara. Und sie haben Durst und kommen dorthin und in Mara ist das Wasser bitter, das heißt nicht zu trinken. Ja, und sie kommen dorthin und Gott sorgt für sie, indem er Mose auffordert, schmeißt ein Stück Holz ins Wasser und das Wasser wird von bitterem Wasser zu süßem Wasser und sie können trinken. Sie erleben Gottes Versorgung. Ein Kapitel später, 2. Mose 16, erleben sie Gottes Essensversorgung in der Wüste Sin. Dort kommen sie hin und haben Hunger und schreien zu Gott und Gott beantwortet ihr Schreien, indem er Wachteln und Manna, also Brot, vom Himmel fallen lässt. All das erleben sie. Und gerade diese letzten beiden Ereignisse, die wir hier sehen, über diese Ereignisse wird ausdrücklich gesagt, dass Gott die Israeliten dadurch prüfte. Ja, wir gucken mal in 2. Mose 16, Vers 4, also ein Kapitel bevor unser Kapitel, was wir uns nachher näher anschauen wollen. Da heißt es in 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meiner Weisung leben will oder nicht. Die Gesetzgebung, insbesondere die der 10 Gebote, hat noch nicht stattgefunden, aber wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt eigentlich zwischen diesen zwei Ereignissen, die so zentral sind, zwischen diesem Ereignis des Auszugs aus Ägypten, also die Befreiung aus dieser Sklaverei und der Gesetzgebung und der Bundesschließung, die dann in Kapitel 19, 2. Mose 19 beginnt. Und in dieser Zwischenphase arbeitet Gott an seinem Volk. Er schleift sein Volk. Er arbeitet an ihrem Vertrauen zu ihm. Er arbeitet an ihrer Ausrichtung auf ihn. Er arbeitet an ihrer Liebe zu ihm. Ja, und er wirkt mächtig. Man könnte sagen, er arbeitet an ihrer Heiligung in diesen Kapiteln, in dieser Zwischenphase. Warum? Weil es in Kapitel 19, Vers 6 dann heißt, dass sie eine heilige Nation für ihn sein sollen. Und Gott schleift sie auf diesem Weg, in dieser Zwischenzeit. Und das Interessante ist, dass Gott das nicht tut, indem er sie auf gut geteerten Straßen führt, mit schönen Hotels, sondern indem er sie durch Herausforderungen gehen lässt. Und nach dieser Herausforderung von Mara, die wir eben gesehen haben, mit diesem Bitterwasser, und nach dieser Herausforderung der Essensversorgung, wo sie dastehen und nichts zu essen haben und Gott sie vom Himmel mit Brot und Wachteln versorgt, kommen wir jetzt zu unserer Geschichte, die in Rephidim spielt, wie wir es eben gelesen haben, und kommen zur nächsten Herausforderung. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen, die Herausforderung. Das sehen wir in Vers 1. Wir gucken also nochmal, worin besteht die Herausforderung. Vers 1 heißt es, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Israel steckt also mitten in der Wüste Sin und Gott sagt ihnen, dass sie weiterziehen sollen, dass sie sich auf den Weg machen sollen. Und wir wissen ja, haben wir eben schon gehört, dass Gott in der Wolken- und Feuersäule vor ihnen hergegangen ist. Er hat sie offensichtlich geführt. Und wir erfahren in 4. Mose 33 davon, dass es andere Orte gab, die sie zwischendurch als Stationen hatten. Das heißt, sie waren eine ganze Weile schon unterwegs, auch in dieser Wüste. Und dann kommen sie an diesen Ort, an den Gott sie geführt hat. Und wie das nun mal so ist, nach einer langen Wanderung in der Hitze, man schreit nach Wasser. Der Körper schreit nach Wasser. Und ich denke, jeder von uns kennt das, zumindest in Ansätzen, ja, dieses Gefühl von Durst, auch wenn wir, wahrscheinlich die wenigsten von uns, schon viele Wüstenwanderungen hinter uns haben. Trotzdem ist das natürlich eine Situation, die weitaus mehr ist, als wenn ich zum Fußball gehe und meine Trinkflasche vergessen habe. Ja? Da geht es um viel Existenzielleres. Es geht um Extrembedingungen, um eine Herausforderung, die sogar so weit gehen kann, dass es um Leben und Tod geht. Wenn nicht rechtzeitig wieder Wasser kommt, dann werden sie sterben. Der Kreislauf versiegt und wir wissen, kein Wasser ist also wahrlich kein kleines Problem, sondern vielmehr ist es sogar ein lebensbedrohliches Problem. Es ist eine große Herausforderung. Das ist also offensichtlich die Herausforderung, die sie haben, aber es hat eine weitere Dimension und diese Dimension betrifft, dass Gott sie dorthin geführt hat. Gott hat sie dorthin geführt und jetzt, was ist jetzt? Sackgasse oder wie sieht's aus? Hat Gott sich zurückgezogen von uns? Hat er uns vergessen oder was ist da schiefgelaufen? Ja, sie sind nach dem Befehl des Herrn dorthin gezogen. Das sind die Fragen, die einem so inmitten von dieser Herausforderung durch den Kopf gehen. Und wir sehen am Ende von Vers 7 eine Frage, die wahrscheinlich so manchem von uns auch vertraut ist, wo es heißt, dass sie sich gefragt haben oder sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Es gibt Situationen im Leben, auch bei uns, die zur Herausforderung werden und in denen uns ganz ähnliche Fragen in den Sinn kommen, ganz ähnliche Fragen durch den Kopf schießen. Hat Gott mich vergessen? Liebt er mich überhaupt noch? Ja, wenn er mich lieben würde, wie kann er denn dies und jenes in meinem Leben zulassen? Wie kann er mir denn diese Situation zumuten? Wo ist er überhaupt? Ist Gott noch bei mir oder nicht? Fragen, die uns durch den Kopf gehen, Zweifel, die sich einschleichen, Zweifel an Gott, an seinem Wesen, Zweifel an Gottes Wirken, an seinem Werk und Zweifel an seiner Liebe zu uns. Und auch in unserem Leben kommt es immer wieder zu Herausforderungen, die unseren Glauben auf den Prüfstand stellen. Und auch uns führt Gott manchmal Wege, die wir uns nie ausgesucht hätten und die wir auch nicht verstehen zunächst. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen, was solche Herausforderungen sein können. Ja? Es kann sein, dass es gesundheitliche Herausforderungen sind und eine große Ungewissheit darüber, wie es weitergehen soll. Es kann sein, dass Herausforderungen auf der Arbeit da sind, dass alles drunter und drüber geht und mir irgendwie alles über den Kopf wächst. Oder Angst vor der Zukunft. Vielleicht Angst davor, weil meine Versorgung ungeklärt ist. Weil Lebensbedürfnisse, die ganz natürlich sind, überhaupt nicht gestillt sind. Vielleicht Schwierigkeiten mit anderen Menschen, sei es in der Familie, die Kinder vielleicht, die so nervenraubend sind oder in der Ehe, wo man sich schleichend auseinandergelebt hat und jetzt nur noch Auseinandersetzungen irgendwie regelmäßig hat. Auch zwischenmenschlicher Natur, sei es mit Arbeitskollegen oder mit Nachbarn oder Bekannten oder Freunden, gibt es immer wieder Beziehungen, die uns herausfordern. Und nicht zuletzt kann eine große Herausforderung sein für uns, wenn Gott ein langjähriges Gebet, das wir haben, nicht erhört. Ja, und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass es der Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin ist, dass es der Wunsch nach einem Kind ist vielleicht, nachdem man sich eigentlich lange sehnt, worum man schon lange betet, dass es das Gebet um Heilung ist oder aber auch, dass es ein Gebet darum ist, dass ein Mensch Jesus findet. Und Gott tut das zumindest für den Moment nicht. All diese Dinge, und das ist nicht abgeschlossen, die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, können für jeden Einzelnen von uns große Herausforderungen sein. Und die Palette ist wirklich lang und vielseitig. Und jeder von uns weiß, wo er die größten Herausforderungen momentan in seinem Leben hat, denke ich. Gott mutet uns, genau wie diesem Volk Israel, manchmal Dinge zu, die uns sehr nahe gehen, die uns sehr schwer fallen. Und er tut das nicht, weil er Freude daran hat, uns leiden zu sehen, sondern weil er viel mehr will, dass wir letztendlich zu ihm hinwachsen dürfen, dass unser Glaube tiefere Wurzeln schlägt, unser Vertrauen in ihn größer wird. Und das, auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen. Auch das, wenn es uns schwerfällt. Er will, dass unser Herz anfängt, sich an ihn zu klammern, ihn anzubeten und nicht nur an das, was er uns gibt. Und schlussendlich verfolgt er ein ganz edles Ziel. Das beschreibt die Bibel immer wieder. Er verfolgt das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen. Römer 8, 28, 29 spricht davon. Und natürlich wollen wir damit die Herausforderungen, die in unserem Leben da sind, nicht kleinreden im Sinne von, ach, stell dich nicht so an. Ja, und erst recht wollen wir nicht leichtfertig irgendwelche Antworten geben und fromme Floskeln um uns schmeißen. Aber wir wollen auch in Zeiten der Herausforderung, auch in Zeiten der Schwierigkeiten uns an Gottes Wort klammern und wollen uns, wollen ihn beim Wort nehmen letztendlich. Und so schreibt der Psalmist im Psalm 119, trotz seiner Notsituation, die er zuvor erlebt hat, folgende Worte. Psalm 119, Vers 68 heißt es, sagt er über Gott, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Ich habe mal ein Gebet gehört, das uns manchmal wahrscheinlich sehr schwer über die Lippen gehen mag, aber das anerkennt, dass Gott über unserem Leben steht, dass er alles unter Kontrolle hat und dass seine Gedanken und seine Pläne wirklich gut sind. Und dieses Gebet, das war so, Herr, schenk mir nicht, was ich will, sondern schenk mir, was ich brauche. Ja, Herr, schenk mir nicht, was ich will, sondern was ich brauche. Das ist ein demütiges Gebet, wo wir uns unter Gottes Willen, unter seine Führung stellen und anerkennen, er weiß besser. Und ich denke, jeder von uns kennt Herausforderungen in seinem Leben, vielleicht aktuell, vielleicht aus der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft hat Gott uns an keiner Stelle versprochen, dass Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Leben nicht da sein werden. Immer, wenn Herausforderungen kommen, sind wir aufgefordert zu einer Reaktion. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen, die Reaktion. Den Israeliten brannte die Kehle. Ja, sie hatten wirklich Durst. Und das führte unweigerlich zu einer Reaktion, beziehungsweise eigentlich gleich zu mehreren Reaktionen. Und wir sehen das in Lesen davon, wie sie anfingen, Mose anzuklagen und ihm Dinge vorzuwerfen, wie sie anfingen, mit ihm zu streiten sogar. Und sie machten ihm Vorwürfe unterschiedlicher Art. Vers 2 lesen wir einen Vorwurf, der für den Moment gilt, indem sie sagen, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Ja, für den Moment der Vorwurf. Und dann in Vers 3 einen ganz grundlegenden Vorwurf, wo sie sagen, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und mein Vieh und meine Kinder vor Durst sterben zu lassen? Dann antworten, was soll das Ganze hier eigentlich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie rennen zu Mose. Und das ist, wenn wir da mal drüber nachdenken, eine wirklich interessante Reaktion, die sie dort bringen. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, mit welchen Erfahrungen im Gepäck sie an dieser Stelle stehen. Und wir erinnern uns nochmal kurz zurück an dieses, was wir am Anfang gesehen haben, an dieses, was bisher geschah, was sie vor nicht allzu langer Zeit erlebt hatten. Ja, das war ein Wunder, wie sie kein zweiter gesehen hat. Ich habe es hier nochmal für euch an der Wand. Da sind diese 10 Plagen, in denen Gott gewaltig seine Macht demonstriert hat. Die Ägypter siechten dahin und über das Volk Israel heißt es immer wieder, dass Gott sie verschonte vor diesen Plagen. Dann dieser glorreiche Auszug aus Ägypten mit den Schätzen Ägyptens, die Gott ihnen einfach so auf wundersame Art und Weise mitgibt. Dann Gott direkt vor ihnen in dieser Wolken- und Feuersäule, eine Führung, die jeder von uns wahrscheinlich sich oft wünschen würde in seinem Leben, oder? Dass Gott in der Wolken- und Feuersäule vor uns herläuft und uns den Weg zeigt. Dann diese Meeresteilung, rechts und links, Türme von Wasser. Was für ein gewaltiges Bild, Türme von Wasser und sie marschieren trockenen Fußes dadurch. Und jetzt zuletzt zweimal eine ganz ähnliche Situation wie die aktuelle, die noch gar nicht lange her ist. Nämlich diese Wasserversorgung und diese Essensversorgung. Allein, wenn man mal darüber nachdenkt, wie das aussieht mit Gott und Wasser, allein wenn man darüber nachdenkt, dass Gott Wasser zu Blut gemacht hat in der ersten Plage und wenn man darüber nachdenkt, dass Gott ein unüberwindbares großes Wasser namens Meer mal ebenso geteilt hat und dass er Bitterwasser zu Süßwasser machen kann, könnte man eigentlich auf die Idee kommen zu sagen, Gott ist auch Herr über das Wasser, es gibt keinen Grund zur Sorge. Aber nein, sie sind ganz anders drauf. Das gerät alles innerhalb kürzester Zeit in Vergessenheit. Ja, gerade kamen diese Ereignisse von diesem Bitterwasser von Mara und diese Essensversorgung. Und statt dass sie sich an Gott wenden, heißt es in diesen letzten 3 Begebenheiten oder in den letzten 2 Begebenheiten und in unserer aktuellen Begebenheit heißt es, dass das Volk murrte in Vers 3. Anders ausgedrückt, sie beschwerten sich und das nicht zu knapp. Murren ist deutlich mehr, als einfach nur mal kurz seine Entmutigung zu äußern. Einer kriegt dabei vor allem immer sein Fett weg und das ist Mose. Ja, und sobald es schwierig wurde, wird er angeklagt Und auch hier scheint es sehr drastisch zu sein, weil er geht davon aus, dass sie kurz davor sind, ihn zu steinigen. Also er kriegt wirklich immer richtig einen drüber. Und wenn man sich mal in Mose hineinversetzt, dann kann man sich nur denken, finde ich, der arme Kerl. Also wirklich, da ist Gott und er führt dieses Volk. Und dann ist da dieses halsstarrige und lernresistente Volk, das, sobald irgendwas nicht passt, sofort auf Mose losgeht. Und Mose kann eigentlich ja gar nicht so viel dafür, ja, sondern Gott führt, ja. Und Mose steht irgendwie so dazwischen. Und ich finde diese Frage so bezeichnend, die er dann in Vers 4 stellt, wo er sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Mose weiß zum Glück, mit dieser Situation umzugehen, weil er eine ganz zentrale Wahrheit kennt. Und diese zentrale Wahrheit ist, Murren geht letztlich immer gegen Gott. Murren geht letztlich immer gegen Gott. Und das hat er im vorherigen Kapitel, in Kapitel 16, Vers 8, schon so deutlich gemacht. Ja, er hat gesagt, ihr murrt nicht gegen mich, sondern euer Murren geht gegen Gott. Er ist sich absolut darüber im Klaren, dass Gott sie an diesen Ort, in diese Herausforderung gestellt hat. Und er weiß, Gott hätte ohne Probleme dafür sorgen können, dass alle 1000 Meter eine Wasserstation steht, ja, und dass da überhaupt keine Probleme irgendwie entstehen, hat er aber nicht. Und Mose weiß, dass Gott das bewusst so geführt hat. Und deshalb sagt er in Vers 2 dann auch, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Dieser zentrale Punkt, Murren geht letztlich immer gegen Gott. Der ist heute noch genauso gültig bei uns, wie er damals gültig war bei diesem Volk Israel. Natürlich gibt es verschiedene Situationen und verschiedene Menschen, die offensichtlich herausfordernd für uns sind. Aber schlussendlich ist Gott, der uns in seiner Souveränität in solche Situationen stellt. Und auch für uns verlangt jede Herausforderung eine Reaktion. Und es gibt im Wesentlichen eigentlich zwei Reaktionen, wie das aussehen kann. Die eine Reaktion ist weg von Gott, murren wegen Herausforderung. Ganz im Sinne von, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gott, wie kannst du das nur in meinem Leben zulassen? Wie kannst du mir das nur zumuten? Wie kannst du ausgerechnet mir in ausgerechnet diesem Moment so etwas vor die Füße legen? Bis hin zu, ich schmolle und habe einfach keine Lust mehr und will überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben, Gott. Ja, das ist die eine Reaktion. Weg von Gott, murren wegen Herausforderung. Die zweite Reaktion ist, hin zu Gott. Vertrauen trotz Überforderung. Ganz im Sinne von Gott, ich verstehe das zwar nicht und es fällt mir auch schwer und ich bin auch schwach, aber ich vertraue dir trotzdem. Du bist gut und du tust Gutes, selbst wenn mein Gefühl, mein Empfinden und auch die Umstände gerade was ganz anderes sagen. Du hast das Ruder in der Hand und ich bin bereit, mich in dein Boot zu setzen, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht und auch wenn ich nicht weiß, was passieren wird. Die zweite Reaktion, dieses Hin zu Gott, Vertrauen trotz Überforderung, ist nicht gleichzusetzen mit, ich ignoriere einfach mein Empfinden. Ja, und tu vor Gott und vor anderen Menschen vielleicht so, als würde mir das alles überhaupt nichts ausmachen. Nein, ganz im Gegenteil, wir dürfen und wir sollen ganz ehrlich zu unserem liebenden Vater kommen. Wir sollen uns zu ihm wenden und unser Herz vor ihm ausschütten. Aber letztendlich ist die Frage, ob wir in der Ecke wie das kleine, schmollende Kind sitzen bleiben und sagen, nö. Oder ob wir sagen, ich wende mich erneut an dich, ich gebe dir mein Vertrauen, ja, und öffne mein Herz für dich, selbst wenn vielleicht manche Fragen da sind, die auch ungeklärt bleiben. Und in all dem drängt sich eine schmerzliche, aber heilsame Entscheidung auf. Nämlich letztendlich mit der Frage verbunden, ist der Herr auch noch dein Herr, wenn er nicht tut, was du willst? Ist der Herr auch noch dein Herr, wenn er nicht tut, was du willst? Räumst du Gott das Recht ein, dass er tun und lassen kann in deinem Leben, was er will. Mose bildet in dieser ganzen Situation diese zweite Reaktion ab, hin zum Herrn. Ja, und sein Umgang mit dieser Herausforderung ist für uns ein riesengroßes Vorbild. In Vers 4 heißt es, Mose schrie zum Herrn. Und sobald diese Hinwendung geschieht, lässt Gott das nicht einfach an sich vorüberziehen, sondern er greift ein, er antwortet darauf. Und das ist das Dritte, was wir sehen in dieser Geschichte, die gnädige Versorgung in den Versen 5 bis 7. Ich habe überlegt zunächst, ob ich das nur nennen soll, die Versorgung, weil das in diesem Dreiklang besser geklungen hätte. Aber dieses Wort gnädig ist an dieser Stelle unheimlich wichtig. Ja, und das aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, wenn Gott eingreift, ist das immer Gnade. Warum? Weil wir kein Recht darauf haben. Wir können nicht beanspruchen, dass wir sagen, Gott, du hast dies und jenes gefälligst zu tun. Ja, sondern er ist ganz frei, darin zu tun und zu lassen, was er will. Er ist Gott und wir sind Mensch. Er ist Herr und wir seine Knechte. Und wir unterstellen uns ihm. Ja? Das heißt, wenn er eingreift, ist das allgemein Gnade. Und das Zweite ist, Gott greift ein, obwohl das Volk murrt. Gott hört auf Mose, obwohl das Volk gerade zum dritten Mal in Folge den gleichen Fehler gemacht hat. Gott hilft, wobei sie die Erfahrungen der Vergangenheit scheinbar überhaupt nichts gelehrt haben. Sie haben überhaupt nichts verstanden teilweise, also scheint es so. Ja? Und es ist großartig zu sehen, wie gnädig Gott mit uns Menschen umgeht, weil auch wir sind nicht besser als dieses Volk. Auch wir sind so oft halsstarrig und lernresistent, wenn wir darüber nachdenken. Weil wie oft haben wir schon erfahren, dass Gott uns nicht fallen lässt? Wie oft haben wir erfahren, wie er wunderbar in unserem Leben eingegriffen hat und gewirkt hat? Wie oft standen wir, ähnlich wie dieses Volk Israel, im Schilfmeerlied da und haben ihm unsere ganze Hingabe ausgedrückt? Und 3 Tage später haben wir grundlegend an ihm und an seiner Liebe zu uns gezweifelt. Ganz ähnlich wie dieses Volk haben auch wir die allermeisten Fehler in unserem Leben nicht nur einmal gemacht, sondern wenn wir darüber nachdenken, wie oft haben wir schon die gleiche Sünde begangen, wie oft haben wir Gott angezweifelt in unserem Leben, wie oft haben wir ihn aus den Augen verloren, wie oft sind wir in unserem Murren stecken geblieben. Ja, wir sind nicht besser und trotzdem, und das ist so großartig, hält er uns fest. Trotzdem schenkt er uns immer wieder einen Neuanfang. Trotzdem schenkt er uns eine unsagbare Gnade durch Christus. Ich finde, wenn man darüber nachdenkt, kann man nur staunen, weil es überhaupt nichts mehr gibt, wofür wir uns auf die Schulter klopfen könnten und sagen könnten, wir sind so toll, sondern wir müssen sagen, ihm alle Ehre dafür, dass er uns trotzdem, ja, obwohl wir ihn ständig enttäuschen und untreu sind, dass er trotzdem treu bleibt und gnädig mit uns umgeht. Und so greift Gott in dieser Situation ein, indem er das Schreien von Mose hört. Und in den Versen 5 und 6 lesen wir, wie Gott antwortet, wo es heißt, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Bei mindestens 2 Stichwörtern in diesem Text klingelt es bei Mose. Nämlich zum einen Stab, ja, Stab und Nil, wo ihm in den Sinn kommt, nachher richtig, damals hat Gott ja zu mir gesagt, ich soll mit diesem Stab auf den Nil schlagen und das Wasser ist zu Blut geworden. Und das Zweite ist der Horeb. Horeb ist nämlich der Ort, in 2. Mose 3 lesen wir davon, an dem Gott das erste Mal Mose begegnet ist, an dem Gott das erste Mal direkt mit ihm gesprochen hat, ja, durch den brennenden Dornbusch. Viele von euch kennen diese Geschichte. Es ist also ganz klar, es gibt keinen Zweifel daran, dass Gott auch in dieser aktuellen Situation helfen kann, und dass es gar kein Problem ist, dass er Wasser aus dem Felsen hervorspringen lassen kann. Das war für Mose klar. Und deshalb schnappt er sich die Ältesten, einige von diesen Ältesten, so heißt es hier, und er schlägt voller Glauben, ohne zu zweifeln, auf diesen Felsen und es kommt Wasser heraus und das ganze Volk wird versorgt. Gleich 2-mal wird in dem Text betont, dass die Ältesten Augenzeugen von diesem Ereignis waren und es hatte den Grund, denke ich, dass die Ältesten damals eine ganz zentrale Rolle im Volk gespielt haben, dass sie Führer waren, dass sie letztendlich die Schlüsselperson waren, um das Volk irgendwo hinzubewegen. Und das sehen wir auch später in Kapitel 19 dann noch. Aber tatsächlich tut Gott das, was er gesagt hat. Und tatsächlich strömt Wasser aus diesem Felsen, sodass das ganze Volk genug zu trinken hat und einmal mehr Gottes übernatürliche Versorgung erlebt. Und das, obwohl das Volk mit Mose gestritten hat und das, obwohl sie den Herrn geprüft haben, so wie es in Vers 7 heißt. Besonders interessant ist Aber diese Aussage in Vers 6, die wir uns noch anschauen wollen, wo es heißt, siehe, Gott sagt es zu Mose, siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. An dieser Stelle wird deutlich, dass Gott nicht außerhalb dieser Situation bleibt, sondern dass er inmitten in diese Herausforderung hineinkommt. Er nimmt sich der Situation an. Und das tat er damals, in der Vergangenheit, und das tut er auch heute noch. Dort, wo wir uns zu ihm wenden, wo wir ihm vertrauen und auf ihn schauen und in unserer Schwachheit zu ihm kommen, da kommt er zu Hilfe, inmitten unserer Situation, inmitten unserer Herausforderung. Und wir dürfen wissen, Gott versorgt in seiner Gnade auch dich und mich. Das bedeutet nicht, dass er die Herausforderung deswegen unbedingt wegnimmt, ja, aber das bedeutet mit Sicherheit, dass er sich mitten in unsere Situation hineinbegibt und dass er uns zu Hilfe kommt und hindurchträgt. Ja, er kann Situationen ändern, Herausforderungen ändern, kann das wegnehmen und er tut es manchmal, wenn wir ihn darum bitten, aber in anderen Fällen und in manchen Fällen will Gott die Situation und unsere Herausforderung gar nicht verändern, sondern er will was anderes verändern, nämlich uns, unser Herz. Er will uns das nötige Vertrauen und die nötige Kraft geben, damit wir inmitten der Herausforderung lernen, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Manchmal versorgt Gott uns in seiner Gnade mit der nötigen Geduld, mit dem Durchhaltevermögen, vielleicht mit Frieden über einer ganzen Situation, mit Freude, mit Liebe oder mit der richtigen Perspektive. Und er tut das, auch wenn die Situation sich erstmal nicht verändert. Und Gott hat uns etwas gegeben, das uns tröstet und stärkt und hilft, uns verändert. Und das ist sein Geist. Er hat ihn in uns gegeben und dadurch ist er in uns am Werk. Und wir dürfen uns darüber gewiss sein, dass er uns näher ist, als wir das oft denken oder empfinden. Was aber kann uns so sicher machen, dass er auch uns versorgt? Es ist letztendlich der Blick auf Christus und der Blick auf das Kreuz. Jesus hat zu seinen Jüngern mal etwas gesagt und es gibt letztendlich, muss man sagen, keinen größeren Ausdruck der Zuwendung und der Gnade Gottes als Christus und das Kreuz. Und Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist die größte Liebe, die wir einem Menschen erweisen können, die Menschen sich untereinander überhaupt erweisen können, wenn sie ihr Leben geben für jemand anders. Das Wertvollste, das Kostbarste, was man hat. Und Jesus tat genau das. Er gab sein Leben für dich und für mich und das, obwohl wir nicht seine Freunde waren, wir waren seine Feinde, so beschreibt es die Bibel. Jesus starb für dich und für mich am Kreuz, damit wir dort nicht hängen müssen. Gott, der Vater, gab seinen Sohn und ließ ihn für deine und für meine Sünde an diesem Kreuz sterben. Warum? Damit wir heute und in Ewigkeit in Beziehung und Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Das gilt für jeden, der an ihn glaubt und der diese Gnade für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Und ich will Mut machen, wenn jemand sagt, ich habe das für mich nicht klar, ja, und weiß nicht, ob ich diese Rettung angenommen habe, ob ich dabei bin, dann denk darüber nach und frag auch gerne Leute. Hier gibt es viele Leute, die dir diese Rettung erklären können oder dir das nahebringen können. Aber wer diese Rettung angenommen hat, der darf wissen, wenn wir auf Christus schauen und auf sein Kreuz schauen, gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu zweifeln. Wenn wir auf Christus schauen, wie könnten wir daran zweifeln, dass Gott es wirklich gut mit uns meint? Wie könnten wir murren und schmollen und sagen, du liebst mich nicht? Wie könnten wir sagen, Gott, du hast da einen Fehler in meinem Leben gemacht? Gerade der Blick auf den für dich gekreuzigten Christus und den auferstandenen Christus ist das Hoffnungsvollste, das es gibt. Egal, in welcher Situation wir gerade stecken, Christus ist die größtmögliche gnädige Versorgung, die du je empfangen kannst und die du auch je empfangen hast. Warum? Weil Christus hat deine sündige Vergangenheit geklärt, Gottes Zuwendung der Gegenwart garantiert und dir eine ewige Zukunft beim Vater beschert. Christus hat deine sündige Vergangenheit geklärt, Gottes Zuwendung der Gegenwart garantiert und dir eine ewige Zukunft beim Vater beschert. Und wenn Gott uns in Christus die größtmögliche gnädige Versorgung gegeben hat, dann gibt es keinen Grund zu glauben, dass er uns in dieser Situation, in der wir gerade stecken, allein lässt und dass er in unserer aktuellen Situation uns nicht versorgen wird. Und ich will schließen das Ganze, indem wir das persönlich werden lassen, indem wir über unser Leben nachdenken und diese drei Punkte, die wir hatten, persönlich werden lassen und sie vor Gott bewegen. Letztendlich ist die große Frage, was ist deine Herausforderung im Moment? Die kann ganz unterschiedlich aussehen und ich habe ein paar Dinge aufgezählt, wie das sein kann. Es kann auch was ganz anderes sein, aber was ist deine Herausforderung im Moment? Und dann diese zweite Frage, dieser zweite Punkt, was ist deine Reaktion? Weg von Gott oder hin zu Gott? Murren wegen Überforderung oder Vertrauen trotz Überforderung? Was am Ende steht, und dessen können wir uns sicher sein, ist Gottes gnädige Versorgung. Sie steht felsenfest, weil er seinen eigenen Sohn um deinetwillen nicht verschonte. Und deshalb klammer dich an Christus. Und ich will euch auffordern, darüber nachzudenken. Was ist deine Herausforderung, deine Reaktion gerade? Und neu diesen Fokus auf Christus und auf diese gnädige Versorgung Gottes zu setzen. Und wenn jemand sagt, ich habe im Moment nicht so große Herausforderungen, dann hast du eine Aufgabe, die die Bibel sehr deutlich macht. Und diese Aufgabe ist, stärke deine Brüder und Schwestern. Ja? Komm ihnen zur Hilfe, nimm sie und geh mit ihnen zu Christus, geh mit ihnen zu diesem Kreuz und mach ihnen Neumut, zeig ihnen diese Hoffnung auf, bete für sie, kümmere dich um sie. Und wenn du inmitten von Herausforderungen steckst, inmitten von Not steckst, dann will ich euch abschließen, will ich dir abschließend die Worte zusprechen aus Psalm 46, Vers 2, wo es heißt, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Ich will euch einladen, einen Moment der Stille zu haben. Wir wollen eine Minute der Stille zu haben, und ihr dürft darüber nachdenken und vor Gott bewegen, was euch gerade so durch den Kopf geht. Und anschließend wollen wir gemeinsam uns auf den Weg machen zu Christus im Lobpreis und dann auch im Abendmahl.